Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
MVC.
Samsung.
UPS.
LG.
Facebook.
Werbung.
Smarter Kaffee.
No USB-C. Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Folge. Heute Abend mit der Nummer wahrscheinlich 916 oder 1016, hängt ganz davon ab, wie schnell das der Schneider ist, mit der jeweiligen Ausfolge, Dingsbums. Ja, da, schnippeln. Mit dabei sind wieder, zum einen, ich gehe jetzt mal dem ABC nach, der Achim.
Ja, hallo, schön, dass ich wieder dabei sein kann. Schon fast eine Serie, würde ich mal sagen.
Er hat einen Lauf, genau. Auch einen Lauf hat der Jan.
Hallo, herzlich willkommen, schön, wieder hier zu sein.
Grüße nach Wien und den langen Atemlauf hat der Tobi.
Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße den Rest der illustren Technikrunde.
Es gibt illustere Menschen.
Aber immer doch.
Vor lauter fast Papa werden habe ich jetzt gerade was bemerkt. Ich habe die Kommentare nicht aufbearbeitet, sprich nicht übernommen. Shame on me. Kommt das nächste Mal. Aber es gab ein externes Feedback inklusive einem Audio-Kommentar in einem anderen Podcast.
Ja, Feedbacks sind doch meistens extern. Aber na gut, wir können auch interne Feedbacks uns gegenseitig geben. Wenn uns kein anderer was gibt, dann müssen wir ja selbst tun. Da hast du auch wieder recht.
Extern abgespielt, also in einem anderen Podcast abgespielt, so meinte ich
damit. Ja, genau, extern. In einem befreundeten Podcast von einem befreundeten Podcaster. Um jetzt mal so ein bisschen mit Wetterbäuschen zu schmeißen. Der liebe Michael hat uns gelobt für unsere gut und professionelle Art, wie wir die Werbung in unserem Podcast implementiert haben und dass wir das auch klar gekennzeichnet haben. Das fand er sehr gut. Bei manchen Podcasts ist er sich nicht so unbedingt sicher, ob das dann immer Werbung ist oder ob das wirklich Content ist. Und da verschwimmen die Grenzen. Und er fand das gut, dass wir das ganz klar und deutlich gemacht haben. Passte auch sehr gut zum Kontext des gesamten Podcasts, den ich hier gerade mal erwähnen möchte. Es ging nämlich um einen Podcast, der auf dem Podcamp 2016 in Essen aufgezeichnet worden ist oder besser gesagt mitgeschnitten worden ist.
Ein Teil davon, ja.
Ja, genau. Da ging es um das große Thema, was ja so durch die Podcaster-Szene getrieben wird, der Castronauten, ein neues Podcast-Netzwerk. Und allein deswegen sollte man sich unbedingt diesen Podcast anhören, weil dort dieser Vortrag mitgeschnitten worden ist. Und wer in das Thema mal einsteigen will, der sollte sich das unbedingt anhören. Ist sehr hörenswert. Und da wird so einiges ein bisschen gerade gerückt, was dadurch teilweise auch falsche Berichterstattung in verschiedenen Medien falsch interpretiert worden ist oder auch falsch aufgenommen worden ist, wird in dieser persönlichen Präsentation von einem Teil der Castronauten wieder relativiert, sagen wir es mal so, oder ins vernünftige Licht gerückt. Absolut hörenswertes Audio-Schnipselchen, großes Schnipselchen sozusagen.
Ein längeres Schnipselchen, genau. Gibt's, glaube ich, zumindest habe ich den Thorsten angefragt vom Podcamp. Achim, warst du nicht auch da?
Nein, ich war nicht da. Ich war in Kassel auf einer Messe.
Du warst auf einer Messe. Aber es war doch angedacht, dass du auch dabei warst.
Ja, es war schon angedacht. Aber das Podcamp zahlt ja nicht meine Rechnungen.
Das ist leider so. Ich wollte eigentlich nur darauf eingehen, weil ich habe den Thorsten angefragt, bevor das Ganze stattgefunden hat, ob es das auch irgendwo zum Nachhören gibt, diese ganzen einzelnen Teile. Es hat ja doch den ein oder anderen interessanten Vortrag, eben unter anderem das, was der Making Tracks schon mitgeschnitten hat.
Soweit ich das verstanden habe, soll es dann auch eine Audioaufbereitung geben von einigen Sessions. Ich weiß nicht, ob es alle sein werden, aber ich glaube, einige werden auf jeden Fall dann via Audio auf der Seite landen letztendlich. Mit der Live-Übertragung hat das ja nicht so ganz gut geklappt. Da habe ich nur Fragmente gehört oder besser gesagt, die Geschichte von Studio Link konnte man noch relativ gut live mithören, aber dann ist das Projekt Livestreaming irgendwie suboptimal gelaufen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber es war das erste Podcamp und von daher, denke ich mal, werden Sie das in der nächsten Ausgabe des Podcamps etwas besser gestalten, oder das hoffe ich mal.
Es war ja ansonsten ein voller Erfolg, wie ich gehört habe.
Naja, aufgrund der Gästeliste und aufgrund der Speaker, die dort anwesend waren, konnte es eigentlich nur ein Erfolg werden. Es war ja wirklich die Creme de la Creme der deutschen Podcaster-Szene vor Ort. Sogar der Herr Prittloff hat sich die Ehre gegeben.
Du hast vorher angeschrieben, live, das hat nicht ganz so geklappt. Ich habe heute mal per Twitter und Facebook eine kleine Umfrage gemacht, was die Hörer davon halten würden, wenn es uns nicht mehr live geben würde. Ich werde das in den nächsten Tagen mal ein bisschen auswerten. Wollte ich auch heute schon ein bisschen vorab. Es gab den einen oder anderen, würde sich, glaube ich, nicht freuen, wenn wir nicht mehr live wären. Zumindest, wie ich mitbekommen habe.
Du wolltest doch nur mal den Marktwert testen, sei doch ehrlich.
Nee, es hat mich wirklich Wunder genommen und aufgrund zeitlicher Umstellungen und alles anders wie aktuell ist, wollte ich das mal anfragen, ob das überhaupt so gefragt ist oder ob die meisten, also es ist ja so, dass die meisten uns in der Konserve hören, aber es soll ja Leute geben, die mögen uns ganz gern auch in live, so ungeschnitten und so.
Ja gut, den Mehrwert hat man natürlich live, weil da sind die ganzen Versprecher drin, da sind die ganzen Pre- und Aftershows drin. Da hat der geneigte Fan unseres kleinen Randgruppenradios schon einen Vorteil.
Definitiv, genau. Wenn ihr möchtet, den Link zum Tweet und der Link zur Facebook-Message ist noch im, oder Statusmeldung ist in den Shownotes auf www.geektalk.ch drin. Dürft ihr natürlich auch direkt in die Kommentare schreiben, müsst ihr nicht einen Umweg über Twitter oder Facebook machen. Könnt ihr auch länger als 140 Zeichen und so und müsst nicht nach Facebook gehen. Achim, du warst mit UPS unterwegs, also nicht du.
Nein, ich, weil ich es heute getweetet habe, ne? Sprichst du
genau, drauf ich habe da was auf Twitter gelesen, ja.
Genau, weil wir ja unsere Tradition der guten Erfahrungen mit Versanddienstleistern nicht sterben lassen wollen, dachte ich mir, das passt doch gut hier rein.
Erzähl uns mal.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich auch immer noch aufgewühlt bin oder verärgert, oder wie man sieht. Ich habe ja ein total schönes Büro mit Blick auf den See. Ist alles neu gebaut worden hier, was auch schon die Krux ist. Deswegen kommt ab und zu die Post auch bei mir nicht an, also die ganz normale Briefpost. Jedes halbe Jahr rufe ich halt an, beschwere mich, weil Post zurückgeht mit nicht zustellbar. Weil dann wieder irgendein Briefträger, kriegst du wahrscheinlich jetzt wieder um die Ohren geschlagen, oder eine Briefträger-Aushilfen, anscheinend keinen Bock haben, sich mal zu kümmern und zu gucken und sagen, ach, gibt's nicht und tschüss. Also das Problem gibt's hier. Das pisst mich ja schon also in Grundlagen an. Wo ich aber sagen muss, DHL, die Kollegen von DHL, mit denen ich natürlich das ja auch schon mal mein Problem hatte, oder besser gesagt mit der Packstation, DHL liefert hier konstant. Die wissen, wie der Hase läuft, wie das Auto fährt. Wenn ich ein DHL-Päckchen bekomme, dann steht der hier total nett, der weiß Bescheid, fertig. Jetzt habe ich mein erstes Paket per UPS ins Büro geordert. Und heute Mittag ruft auf einmal die UPS-Hotline an und sagt der Fahrer, wo ich dann sitzen würde. Der Fahrer meint, die Adresse gibt's nicht. Da habe ich denen erklärt, steht draußen dran. Ja, steht draußen dran der Name von der Firma. Ja, den kann man auch lesen. Wir sind in der zweiten Etage, neben der anderen Firma, die direkt daneben unten dran steht. Naja, dann hat sie gesagt, ja, sie sagt dem Fahrer Bescheid und fertig aus. Das war heute Mittag. Und dann habe ich so gegen 4 Uhr mal wieder ins Online-System geguckt. Und da steht da drin, es gibt ein Problem. 11.23 Uhr oder irgendwas, Adresse unvollständig oder nicht ermittelbar. Es wird nachverfolgt. Das war ja vor dem Anruf. Also die Nachverfolgung war ja der Anruf anscheinend schon. Ja, und dann steht da ein großer gelber Button, Aktion erforderlich, glaube ich. Ja, was jetzt? Dann habe ich mir die 0806-Nummer rausgesucht, die mich 20 Cent kostet, was mir jetzt eigentlich auch egal ist, aber ich meine, wenn ich ein Problem habe, dann sollen sie mir eine 0800er-Nummer eigentlich geben. Dann landest du in einem Telefoncomputer. Erstmal wieder sagt hier, sag an, was du haben willst. Das nervt mich schon. Also ich bin dann eh schon genervt. Aber jetzt kommt es, wo ich mich ja wirklich aufregen kann. Jetzt ist eigentlich mein Part.
Ich dachte schon, du kommst nicht auf Touren.
Ja, dann muss ich ja dann sagt der Computer zu mir, du, gib mir jetzt hier die 16-stellige Tracking-Nummer, die mit 1Z anfängt. Dann warte ich, weil ich denke, irgendwann sagt er Piep oder so, dass ich sagen kann, aber das System, du kannst jederzeit was sagen. Das wusste ich nur noch nicht. Dann wollte ich gerade anfangen, 1ZY, dann sagt der Computer wieder, oh, du, ich habe nichts verstanden. Sag mir doch mal den Computer. Sag mir doch mal nochmal den Code. Dann war ich in so einer 3-4 Versuchsschleife, um dem blöden System meinen Code mitzuteilen. Dann habe ich den endlich mal durch. Also der ist halt 1ZY und dann kommen ganz viele Zahlen. Und er hat verstanden, 1ZA statt Y. wo ich auch schon nicht verstehe, wie er A verstehen kann. Dann habe ich den ganzen Scheiß nochmal eingesprochen. So. Im Endeffekt, da war ich schon durch eigentlich. Dann hat er gesagt, okay, verstanden alles, liest mir das nochmal vor. Ich so, jupp, ist richtig. Und dann sagt er, ja, dann verbinde ich dich jetzt mal mit einem Menschen. Dann komme ich da ran, meldet sich seine Frau. Ich so, passen Sie auf. Ich wollte fragen, weil es gibt anscheinend Probleme mit meiner Adresse. Die Kollegin hat mich schon mal angerufen, ich habe der was gesagt und jetzt ist nichts passiert. Was ist los? Und rate mal, was die jetzt zu mir sagt.
Die andere Dame hat es nicht aufgenommen?
Nein, ins System übertragen. Ich sage zu mir, geben Sie mir erstmal Ihre 16-stellige Codenummer.
Ich liebe das bei Firmen, wo du zuerst die Telefonnummer hinterlegen musst und dann nachher genau, wie ist Ihre Telefonnummer?
Ja, dann habe ich zu dir gesagt, du pass mal auf. Ist jetzt nicht persönlich gemeint, aber ernsthaft, warum soll ich denn die Nummer geben, die ich gerade zweimal oder theoretisch eigentlich in vier Versuchen zweimal komplett eingesprochen habe? Wo ist die denn gelandet? Ja, die hätte sie nicht. Das System stellt nur zu einem Menschen durch, wenn es selber keine Aussage treffen kann. Und dafür bräuchte es ja die Nummer. Ich meine, ups, was ist das denn für ein bescheuertes System? Also, wo, hier, CRM, weiß der Teufel was? Unglaublich.
Ich behaupte heute noch, dass bei vielen solchen Hotlines diese Abfragen, die du vorhättest, tippen sie eins für, sie sind doof, sie sind, keine Ahnung was, dass die nur da sind, damit der Mensch nicht merkt, wie lange das er in der Warteschleife steckt.
Eine gute These. So.
Weil vielfach unterbricht das Zeugs plötzlich und du hast einen Mensch dran so.
Nee.
Komisch.
So, dann, wie gesagt, dann hat die mir das erklärt, dann gesagt, ja, das ist doch scheiße. Sie so, ja. Ich so, gut, du kannst da eh nichts für auf der anderen Seite, das weiß ich auch. So, habt ihr ja gleich Geschichte nochmal erzählt, dann sagt sie zu mir, ja, das kann sie halt nicht sehen im System. Da müsste ich jetzt warten. Ich so, ja, worauf denn? Ja, wenn der Zustellversuch heute nicht geklappt hat, dann kriege ich heute eh nichts mehr. Dann versuchen sie es morgen nochmal neu. Mit den Informationen, die sie von mir haben. Ich so, okay, in meinem System steht ja immer noch Aktion erforderlich. Sie so, ja du, das ändert sich aber erst heute Abend. Erst wenn der Fahrer wieder im Depot ist, dann drückt er Update und dann updatet sich das Online-System. Und dann habe ich die neuesten Infos, wo dann drin steht, dass es vielleicht morgen nochmal neu probieren. Und mehr kann sie mir jetzt nicht sagen.
Oder morgen steht drin, es geht zurück.
Ja, aber ich meine, was ist das denn für ein bescheuertes Online-System, wo Tracking, Nachverfolgung, tralala, wo der heute schon... Bei den ja auch nicht unbedingt fähigsten Leuten von DPD ein Live-Tracking hast, weil da irgendeiner sein Smartphone mitschleppt und das dann geupdatet wird, da können die noch niemals den Status aktualisieren innerhalb eines Tages?
Ja, speziell. Vielleicht haben wir ja einen UPS-Fahrer bei uns unter den Hörern, er darf sich auch gerne anonym melden, der uns das vielleicht mal erklären kann, warum das Ganze so ein bisschen speziell ist.
Und ganz ernsthaft, auch noch als das Letzte, und dann ist ja auch gut, warum kann der UPS-Fahrer oder auch Fahrerin, man weiß es ja nicht, wenn der unten das Ding nicht findet, aber ja, der wird ja zumindest die Straße gefunden haben. Und dann kann ich auch nicht nachvollziehen, warum man die Hausnummer nicht finden kann. Warum ruft der mich denn nicht an und sagt mal, wo sind Sie denn? Wie es zum Beispiel halt auch jeder andere Paketdienstleister oder Spedition macht, wenn sie was liefern.
UPS ist doch überall, geben Sie die Telefonnummer an, oder?
Die UPS-Fahrer haben kein Telefon an Bord.
Echt?
Ja.
Wieso das denn? Das ist ja auch doof.
Kein Diensttelefon an Bord und die können auch nicht angerufen werden, mehr oder weniger.
Aber da muss ich vielleicht gleich eine Geschichte, die mir am Montag passiert ist. Das war auch UPS, glaube ich. Doch, das war UPS. Die haben mich auch angerufen, dass der Fahrer mich nicht... Also zuerst haben sie mich angerufen, weil einen Tag vor, weil das Paket nicht richtig... Ihr kennt das ja, Lieferung aus dem Ausland, Mehrwertsteuer und das Quatschzeugs. Wegen dem muss ich zuerst was machen und am nächsten Tag kommt ein Telefon aus der Zentrale, dass der Fahrer mich nicht finden kann. Dann bin ich aus dem Haus gelaufen, habe dem Fahrer zugewunken, hat er mich gesehen, aber das konnte auch der Fahrer nicht tun. Das musste auch der von der Zentrale tun.
Ja, und das finde ich halt sehr schade, dass die noch nicht mal ein Telefon an Bord haben und ein bisschen so kundenfreundlich agieren können durch Kommunikation, durch Anrufen etc. Ich habe glücklicherweise den gleichen UPS-Fahrer schon seit 5 Jahren und habe seine Privathandynummer, aber das hat ja auch nicht jeder.
Ja, ja. Aber ich meine, ja, also bin ich ganz bei dir, Tobi. Und ich meine, da könnte doch zum Beispiel hier Microsoft endlich mal ein paar Windows-Phones loswerden. Das sollte ja auch reichen zum Telefonieren.
Zum Beispiel.
Und für die Marktanteile.
Das würde die Marktanteile von 3 auf 3,2% hochschrauben.
Also es gibt verschiedene Logistikunternehmen, die zum Beispiel auch ein bisschen serviceorientierter in Kommunikation und kommunikativ unterwegs sind. Zum Beispiel FedEx hat Telefon an Bord und TNT auch. Die sind da sehr serviceorientiert, was auch die Kommunikation mit den Kunden angeht. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Was so den Service angeht, muss ich sagen, muss ich FedEx an erster Stelle mit meinen persönlichen Erfahrungen derzeit stellen. Die sind wirklich am serviceorientiertesten.
Hat aber auch einen Vorteil, Achim, dass der Fahrer das nicht hat, weil sonst würde er je nachdem mit werdem Fahren sprechen und hin und her. Da ist vielleicht das Anfragen über den, ist halt immer mit dem Umweg bedingt. Aber der muss ein Phone da haben, weil er konnte ja die Zentrale anrufen, dass er das nicht findet. Oder vielleicht hat es auch über das System eingegeben, keine Ahnung.
Ja.
Nee, dann würden sie ja mehr als einmal im Tag updaten.
Okay, und um die Sache rund zu machen, ich habe es ja auf Twitter angekündigt. Und da verstehe ich zum Beispiel auch nicht, dass da der Twitter-Account von ups.de nicht mal sagt, ui, ist was passiert? Also es gibt, glaube ich, einen Help-Account, den habe ich ja nicht verlinkt. Aber wenn ich der Help-Account wäre, hätte ich ja auch ein Monitoring generell auf Ups und auf alle Accounts und auf einen Hashtag und weiß der Teufel was, wie das andere Unternehmen. Muss ja auch nichts passiert.
Und ist das doch schon einige Stunden her, wo du das
geklärt hast, oder? Hingegen möchte ich übrigens dann nochmal wieder eine Lanze für die Telekom, die auch immer gern geschlagen wird und durchaus ja auch ab und zu mal von mir berechnen, die sich jetzt wirklich aktiv gekümmert haben und zumindest mein Problem, dass ich in einem bestimmten Zug immer aus dem Hotspot rausfliege von der Telekom, anscheinend aufgeklärt haben. Ich werde es noch verfolgen, ob es wirklich so ist. Ist eh ein komischer Fehler, aber haben sich Mühe gegeben, waren nett und relativ schnell erstmal augenscheinlich geklärt.
Ist das Telekom hilft?
Ja, wie heißt der Account? Telekom hilft.
Telekom hat verstanden, wie man mit Twitter umgeht und wie man auf dem Kanal mit Kunden interagiert, ja. Das muss man sagen.
Besser als Microsoft hilft, die können anderes. Ich glaube, um das Ganze den Achim wieder ein bisschen zu beruhigen, gönnen wir ihm doch einen Nespresso. Jan.
Du redest von der Nespresso-Maschine, nehme ich an, ne? Da wurde jetzt was vorgestellt, die Nespresso Prodigio oder Procio oder was auch immer. Die erste Nespresso-Maschine, die jetzt auch per App dann steuerbar sein soll. Was das in dem Fall bringt, da so eine Nespresso-Maschine leider kein Magazin hat, quasi, dass ich ohne dies zu dem Ding hinrennen muss und meine Kapsel einschmeißen muss, ist ein anderes Kapitel. Aber immerhin, auch Kaffeemaschinen werden jetzt endlich Smart Home-fähig. Hurra.
Aber du musst doch eh hinrennen und da auch deinen Kaffee wieder nehmen, damit du ihn trinken kannst. Also bist du ja eh schon bei der Maschine.
Eben, deswegen sage ich ja, gerade bei so einem System verstehe ich es weniger. Bei einem diesen Filterkaffeemaschinen, die ein bisschen Zeit zum Vorheizen und zum Machen des Kaffees brauchen, würde ich sie gerade noch verstehen, dass ich das vielleicht schon per App vom Bett aus auslöse. Gerade bei so einer Espresso-Maschine finde ich es sehr unpraktisch, aber ja, alles ist besser mit Bluetooth.
Aber du kannst ja theoretisch eine Kapsel vorladen.
Du kannst sie nicht runterdrucken, sonst ist sie offen und der Duft verduftet.
Also ich wollte gerade sagen, die Luft kommt
da nicht. Da redest du jetzt von der manuellen Druckmaschine. Ich habe eine, da ist ein elektronischer Drücker halt, da kann ich oben zumachen, da ist die Kapsel drin und bevor ich nicht drücke, wird die nicht geöffnet. Und da drücke ich auf den Touchpoint, also von daher.
Also was die kann, zumindest was ich durchs Einlesen gesehen habe, die kann ja nicht wirklich viel. Die sagt ja zwischendurch mal, dass du entkalken musst, aber das ist auch mehr, das ist ja nicht ein Sensor, der das testet, sondern das ist die App, die nach Tag X sagt.
Genau, sagt dir die Webseite auch.
Eben, ich finde es ein bisschen lau, was sie da gemacht haben. Oder habe ich da was übersehen, Jan?
Ich war auch eher überrascht, dass es so wenig ist, ja.
Also ist ja in Ordnung, so wenig, aber halt so wenig für den Preis, sag ich mal.
Mag ich mich, Tobi, magst du dich an die Vanessa erinnern? Die mit dir gestartet hat hier im Geek Talk? Die Schweizerin? Mit
ja,
Podcasterin?
Ja, ganz, ganz dunkel, ja.
Die hat damals in der Informatik bei einer Firma gearbeitet, die Kaffeemaschinen, aber die großen Maschinen gemacht haben, wo es eben per Cloud ansteuerbar war. Magst du dich da an die Geschichte noch erinnern, die sie erzählt hat? Mit Tasse vorwärmen, ausspülen, automatisch rüberrutschen und dann nach rechts weg.
Ja, das habe ich noch so in Erinnerung. Das war so ein, genau.
Das war ein Ding.
Ja, also ich meine, Saeco hat ja auch mal so ein Gerät auf dem Markt oder hat es noch auf dem Markt. Das ist quasi das Top-of-the-Line-Modell mit einer Tablet-Anbindung. sehe ich auch nicht als sinnvoll an, weil du musst ja wirklich noch dahin gehen, deine Tasse drunter stellen und dementsprechend darauf achten, dass Wasser drin ist etc. Dann kann ich das auch gleich vor Ort an der Maschine machen. Das ist im Endeffekt nur eine Spielerei. Ob ich mich bei meinem Tablet da vorstelle und das Ding dann programmiere oder mein Latte Macchiato abrufe oder ich drücke jetzt direkt an der Maschine auf die Taste, da sehe ich im Moment noch keinen Mehrwert. Wie gesagt, damals die Vanessa, wo sie halt gesagt hat, dass diese Maschine automatisch die Tasse drunter schiebt, solche Dinge, wenn es so weit ist, dass er mir das komplett trinkfertig dort drunter schiebt und dass ich nur noch zur Maschine gehen muss und meine Tasse wegnehmen muss, dann würde ich auch so eine App-Ansteuerung im Bereich der Kaffeevollautomaten als sinnvoll sehen. Aber solange wir noch nicht so weit sind, sehe ich das im Moment als Unsinn.
Ich warte nur auf den Tag, bis das nur über mein Tablet geht, dann hat das aus irgendeinem Grund über Nacht nicht geladen und ich kriege in der Früh meinen Kaffee nicht, dann gibt's mindestens einen Toten bei dem Hersteller.
Dann nimmst du das Smartphone oder nimmst denn die Web-Oberfläche der Maschine, also das wird sich ja wohl noch irgendwo ein smartes Device finden lassen.
Genau, Web-Oberfläche ist das Beste, dann hackt irgendjemand von außen meine Kaffeemaschine und dann kommt gar nichts mehr raus oder so. Uha.
Für das brauchst du dann den Wassersensor, der dir dich warnt, wenn da was ausläuft.
Gibt's ja jetzt von D-Link was ganz Neues, ne? Aber das nur am Rande.
Ja, würde ich Kaffee trinken, würde ich das eh ganz smart machen und würde meiner Familie, einem Familienmitglied sagen, sie soll das machen. Weil dann brauche ich auch One Password für eine Familie.
One Password Families, ihr hattet es damals im Podcast, wie ich noch nicht dabei war, ich habe es mal kurz kommentiert, was ich mich erinnere. Angekündigt war es ja, zum Testen war es auch. Ich habe damals ja schon in meinem Audio-Kommentar erwähnt, dass das aber wahrscheinlich nicht so wenig kosten wird. Preis ist mittlerweile raus, wird jetzt $60 im Jahr kosten. Meine rein persönliche Meinung zu dem Preis, ich finde es recht teuer für das, dass es eigentlich jetzt nicht besonders viel kann, außer halt irgendwie Vault-Sharen quasi. Ja.
Das ist eigentlich das gleiche wie One Password für Business, oder? Einfach für Familien.
Von den Features her eigentlich ja.
Und ich hoffe, der Papa hat Zugriff auf die Passwörter der Tochter. Ansonsten bringt's die Nee. Gehen wir über in die Mobile World Congress. Ich sehe Begeisterung.
Ja.
Oder höre sie. Tobi, AVM hat was Neues vorgestellt.
Ja, die Firma AVM hat eine Produkterweiterung vorgestellt, und zwar die AVM Fritzbox 7580. Jetzt fragt sich der geneigte AVM-Fan, warum heißt die jetzt nicht 7590? Das habe ich mich natürlich auch gefragt und habe dann direkt mal meinen Kontakt bei AVM kontaktiert und die offizielle Aussage war, dass das nicht der direkte Nachfolger der 7490 ist. Es ist zwar im Moment das Top-of-the-Line-Produkt vom Feature-Set her, aber sie soll offiziell nicht das Nachfolgemodell darstellen, weil das Nachfolgemodell wird wahrscheinlich dann so aussehen, dass der neue Standard, den die Telekom 2018 rausbringt, dieses neue Vectoring-Verfahren mit 300 Mbit unterstützen soll. Und das Modell soll dann die 7590 werden. Und das ist im Moment nur eine Produkterweiterung der Serie mit neuer WLAN-Technologie, also die halt Multi-MIMO-Technologie, dass halt das optimale die optimale WLAN-Performance aus den Endgeräten rausgeholt wird. Also darauf legt diese Box verstärkt Wert. Und sie wurde halt noch ein bisschen erweitert von dem Performance-Umfang her. Sie hat jetzt Gigabit Ethernet, sie hat jetzt zwei USB 3.0 Ports, wobei bei der alten Box oder bei der 7490 nur ein Port USB 3.0 war. Das können jetzt beide Ports. Und die Designsprache der Box wurde verändert. Sie sind jetzt von dem traditionellen Design, von diesem etwas pausbackigen, verstaubten Design, sage ich jetzt mal vorsichtig, von diesem rot-silbernen Design auf ein schlichtes Weiß-Rot gegangen. Kantig, eckig, klare Designsprache finde ich jetzt sehr schön, dass sie sich nicht so an den anderen modernen Routern orientiert haben, die ja teilweise sehr merkwürdig aussehen, sondern dass sie wirklich eine sehr schlichte, minimalistische Designsprache gewählt haben und dass die Box auch trotzdem noch die Wandmontage zulässt. Somit kann man sie auch da montieren, wo sie eigentlich hinhört, irgendwo unauffällig in die Ecke, muss sie nicht irgendwo hinstellen. Gefällt mir sehr gut bis jetzt, was ich gelesen habe und eventuell date ich dann irgendwann mal ab.
Wunderprächtig, dann ist der Tobi schneller unterwegs.
Ja, die WLAN-Ansteuerung der Geräte wurde halt verbessert, darum geht's. Die Außenkonnektierung ist gleich geblieben wie bei der 7490, aber warum nicht? Mal gucken.
Dann fliegt er schneller.
Ja.
Schneller ist man mit der neuen SanDisk Micro-SD-Karten unterwegs, wurden auch an der MWC vorgestellt.
Genau, SanDisk hat jetzt ganz spezielle neue Micro-SD-Karten vorgestellt, die einerseits größer sein sollen als die alten Karten. Bei momentan gibt es nur 64 und 128 GB Karten, sollen aber noch größere kommen. Nennt sich Extreme Pro, sollen in Zukunft bis zu fast 300 Megabyte in der Sekunde lesen und 100 Megabit in der Sekunde schreiben können. Soll vor allem halt für 4K-Videos zum Beispiel in Handys dann eine interessante Lösung sein. Beziehungsweise bietet die Android seit Version 6 das Feature, externen Speicher quasi so einzubinden wie internen und damit diese Speicherkarten wieder wesentlich interessanter zu machen. Gibt ja jetzt auch wieder neue Android-Handys, die wieder Speicherkarten Leser haben. Auf das kommen wir dann mal später noch zu sprechen.
Da greife ich dann auf meinen Kapitelmarke Aber zurück. Aber die kommt dann in der Android-Ecke.
Darf ich jetzt nochmal klugscheißen?
Sie dürfen, aber hoffentlich raust du mir mein Aber
nicht. Wir reden von Micro-SD-Karten, nehme ich an, ja. Ja. Und SanDisk hat auch eine 200-Gigabyte-Karte rausgebracht. Oder das hatten sie schon letztes Jahr ausgebracht, weil du sagtest maximal 128. Da gibt es auch eine 200er.
Von dieser Extreme Pro momentan nicht.
Nee, von der Extreme nicht. Nein, von der normalen Größe. Aber ich dachte, das hast du jetzt rein auf die Kapazität.
Nee, die sind schon auf 200 oben. Ja, aber diese extrem schnellen gibt es leider nur bis 128, wollen aber dann auch große da anbieten. Und sonst gibt es schon noch größere.
Ja, okay, gut. Da haben wir uns falsch verstanden.
Und USB-C-Sticks haben sie jetzt auch rausgebracht. Die sind allerdings noch relativ teuer. Das im Endeffekt auch eine Randerscheinung ist, vor allem halt für die Leute mit den Handys, die den entsprechenden Anschluss haben oder mit Leuten, die ein Pixel C haben oder ein MacBook. Das kleine neue, die haben ja auch USB-C-Anschlüsse. Einziges kleine Manko aus meiner Sicht an dem Stick, der hat halt nur einen USB-C-Anschluss. Es gibt ja auch schon so Hybriden, die einen USB 3 und einen USB-C-Anschluss haben. Der ist rein nur USB-C.
Den Link vom nächsten Kapitel werde ich nicht in die Shownotes nehmen, weil da habe ich draufgeklickt, jetzt eine fremde Stimme im Ohr gehabt. Böse Werbeeinblendung. Sony hat was für die Ohren vorgestellt.
Das Xperia Ear von Sony, das ist der kleine schlaue Knopf, den ihr euch quasi ins Ohr stecken könnt. Das ist so eine Art, also einerseits mal ein Headset unter Anführungsstrichen, allerdings halt nur für ein Ohr. Auf der anderen Seite auch die Möglichkeit, dann quasi irgendeinen intelligenten Sprachassistenten darüber zu bedienen. Setzt es also nicht dort an, wo diese ganzen Bluetooth-Kopfhörer hingehen, sondern soll tatsächlich halt die Nutzung eures Smartphones oder von Android in dem Fall halt erweitern. Sieht sehr spannend aus, ist ja wieder ein bisschen smart weitergedacht. Ist nur die Frage, wie sich das verkaufen wird und ob sich es durchsetzen wird. Zumindest aber mal eine unter Anführungsstrichen spannende neue Idee oder neu interpretierte Idee aus meiner Sicht.
Was kann das besser oder anders als das andere japanische Modell, was man sich in die Ohren stecken konnte? War irgend so ein Kickstarter oder Indiegogo-Projekt? Dessen Namen ich jetzt gerade nicht weiß.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das, was du meinst, gibt es mittlerweile einfach gar nicht mehr. Ich glaube, das Funding-Ziel zwar erreicht, aber ist nachher leider wie so vieles eingestellt worden. Insofern, das hat zumindest mal den Vorteil, dass es nicht Kickstarter und nicht Indiegogo ist und dadurch wahrscheinlich kommen wird.
Dann würde ich doch gerne dem Achim mal das Wort übergeben.
Ja.
Wir haben auch in der heutigen Sendung einen Sponsor. Das ist wiederum Jimdo und da möchtest du heute was über die App erzählen oder die Apps.
Genau, weil am Ende des Tages mit Jimdo kann man ja nicht nur eine dufte Webseite machen oder einen Shop, ist ja auch teilweise ein Blog, kann man damit ja betreiben. Es gibt ja viele Möglichkeiten und gerade auch bei letzterem, wenn man einen Blog hat, ist man ja oft auch unterwegs, je nach Thematik von dem Blog und hat auch direkt von unterwegs was man halt entweder bildlich oder textlich aufbereiten möchte. Und da ist natürlich eine App ganz praktisch, die ja auch fast jede Plattform heutzutage mitbringt und die eigentlich sonst mal gut, mal schlecht funktionieren. Und auch da bin ich eigentlich auch super begeistert von der Jimdo-App, denn die bringt eigentlich alles mit, was man braucht, um von unterwegs halt seine Webseite dazu zu bespielen und auch zu analysieren sogar. Die gibt's halt für iOS und für Android und jeweils auch wirklich dann für Smartphone und Tablet, sprich auch iPhone und iPad. Und die passt sich jeweils optimal auch an die Gegebenheiten des Gerätes an. Habt ihr die auch schon mal getestet?
Ich habe sie getestet im Zusammenhang mit einem Projekt, was ich umgesetzt habe. Und ich muss sagen, gerade die Auswertung der Statistiken. Das ist sehr interessant, finde ich. Also das hat mir persönlich sehr gut gefallen.
Genau, also die Statistiken finde ich auch super aufbereitet, weil also da muss er jetzt auch nicht viel studiert haben.
Genau, passt ja zum Gesamtkonzept von Jimdo, dass das halt quasi alles sehr einfach auch für den Laien abzubilden ist, sozusagen.
Genau, und wobei einfach ja jetzt auch nicht irgendwie abgespeckt bedeutet, sondern einfach vernünftig aufbereitet, dass man halt die Kernzahlen direkt in den Mittelpunkt rückt, also die Seitenabrufe und die Anzahl der Besucher und auf die Seiten runtergebrochen. Also auch wirklich die wichtigsten Zahlen, die man eigentlich auch nur braucht.
Ich finde gerade die App den wirklich großen Vorteil von Jimdo, weil es einfach wirklich gut funktioniert, ich dort alles machen kann und damit es auch einfach eben für normale Leute, sage ich jetzt mal, eben für Nicht-Geeks, das kann ich jedem beibringen, das kann ich jedem erklären, du brauchst dazu keinen großen PC, kein gar nichts, sondern einfach ein Handy, ein Smartphone und das hat heute de facto jeder. Ja. Und das Ding funktioniert und geht und ich kann, weiß ich was, die Speisekarte von meinem Restaurant aus dem Bus am Weg dorthin einfach updaten und das haut hin und schaut gut aus und passt.
Gut, und die Realität sieht halt auch aus, also zumindest auch bei mir, ich habe halt Kunden, die haben im Prinzip auch gar keinen Rechner mehr zu Hause und auch nicht im Laden. Also die haben halt ein Kassensystem, das läuft halt auf einem iPad und die haben halt eine Webseite mit Jimdo dann und die brauchen dafür keinen Rechner am Ende des Tages. Also vielleicht mal am Rechner auch aufsetzen, weil es einfach einfacher ist und schöner groß, aber wenn die einmal läuft, die surfen auf ihrem Smartphone, die surfen auf ihrem Tablet und so können sie halt auch die komplette Verwaltung damit am Ende des Tages durchführen.
Wenn ihr das mal selber ausprobieren möchtet, www.geektalk.ch, bei den Shownotes der heutigen Sendung findet ihr einen Link dazu, wo ihr das Ganze selber auch austesten könnt und sogar 20% auf den Preis bekommt, wenn ihr das über den Link,
den Rabattcode meinst du?
Rabattcode.
Der Rabattcode ist Geektalk und darauf gibt es dann 20% auf die Produkte der Firma Jimdo.
Genau. In diesem Sinne hat der Kunde auch was davon, wenn er sich eine App runterlädt, weil dann isst er vielleicht keine verdorbenen Sushi oder sonst was, Tobi.
Verdorbenen Sushi?
Ja.
Ach so, ja.
Du hast einen App-Tipp mitgebracht.
Ich habe einen App-Tipp mitgebracht, aus gegebenen Anlass sozusagen. Es gibt ja im Moment eine Rufaktion von einigen Schokoriegeln der Firma Mars und noch angehörige Produkte derselbigen Firma. Und noch eine ganz kurze Anekdote. Ich war heute bei einer großen Tankstelle in Göttingen und ist eigentlich so die Flagship-Tankstelle, sage ich mal. Also jetzt keine kleine popelige Tankstelle, gehört zu einer großen Kette. Und da sage ich zu dem Tankwart oder zu dem Besitzer, es war es glaube ich sogar der Besitzer, oh, sind das schon ausgetauscht oder sind das noch die Produkte aus der Rückrufaktion? Wie Rückrufaktion? Sagte der zu mir, ja, die Dinger sind doch, das könnten doch eventuell einige Plastikteilchen im Riegel enthalten sein. Davon höre ich nichts. Habe ich nichts von gesagt bekommen, weiß ich nicht. Ja, da habe ich nur gedacht, okay, der scheint wohl alle Nachrichten und alle Radiosender irgendwie ausgeblendet zu haben, obwohl im Hintergrund irgendein Gedudel lief. Aber okay, das nur so als Randanekdote, dass manche Leute doch ganz fest die Augen verschließen und die Ohren auch noch. Aber es geht um eine App, die dementsprechend den geneigten Nutzer informieren soll, wenn es irgendwelche Rückrufaktionen gibt im Lebensmittelbereich. Und das nicht nur so bei so prominenten Dingen wie jetzt dieser Mars-Riegel, sondern auch bei kleineren Lebensmittelprodukten. Und das nennt sich Rückrufportal, die App. Da gibt's auch das logischerweise das zugehörige Portal, wo man sich dort umsehen kann. Aber die App macht das halt ein bisschen bequemer, wenn man die installiert hat und sie ein bisschen customized hat auf seine Bedürfnisse. Dann pusht sie halt, wenn es da irgendwelche Aktionen gibt, mehr oder weniger negative Aktionen in dem Fall, dass irgendwelche Produkte zurückgerufen werden. Und das Erschreckende ist teilweise 20, 30 Produkte am Tag, die da irgendwo von irgendwelchen Herstellern wieder eingezogen werden. Also doch sehr erschreckend, was da so abgeht. Und im gleichen Umfeld habe ich mich mal bei Foodwatch umgeschaut. Wenn man sich da mal so eine halbe Stündchen auf die Seite rumtreibt, danach vergeht einem das Essen. Also man sollte sich nicht vielleicht so intensiv mit diesem ganzen Kram beschäftigen, aber bei signifikanten Ereignissen in der Foodbranche empfehle ich halt die App, weil da kriegt man die Dinge gepusht und wird darauf aufmerksamer.
Ja, solche Dinge. Ich weiß das Portal nicht mehr, ich habe irgendwo einen Mail-Service abonniert, ich muss das später nachschauen, wo es darum geht, um glutenfreie Produkte, die Da gibt es auch immer wieder mal ein paar Unfälle und dann ist es auch relativ gut, wenn man das sehr, sehr zeitnah weiß, bevor man dann eben kontaminiertes Futter zu sich nimmt.
Achso, und ganz kurz noch dann zu der Mars-Geschichte, die mir gerade einfällt. Ich habe das dann mal ausgetestet, weil direkt der Laden, wenn man dort einen Maßriegel hingibt, ist ja nicht dazu verpflichtet, das Produkt zurückzunehmen. Das muss man ja zum Hersteller schicken. Man kann sich auf der Webpage von der Firma Mars anmelden, dann kriegt man einen Code. Aber bevor man diesen Code erhalten hat, um diesen Riegel zurückzuschicken, muss man einen riesen Aufstand betreiben. Ich vermute ja mal, so ganz böse, die haben das absichtlich so kompliziert gestaltet, dass der geneigte Kunde keine Lust hat mehr, einen Riegel für 1 Euro oder was das Ding kostet, in den Briefumschlag zu packen und zurückzuschicken. Dass er einfach sagt, das schmeißt er in die Mülltonne und hat sich erledigt. Also ich stelle mal Böswilligkeit dahinter, dass die jetzt absichtlich so kompliziert gestaltet haben. Das nur so am Rande.
Ich muss vor kurzem etwas an die Migros zurückgeben, was zum Testen, und da war es eine A4-Seite mit etwa 5-6 Punkten, die ich beantworten muss. Also es ging noch, aber dennoch, hatte das vorher schon per Twitter-DM geschildert. Hätten Sie da rauskopieren können. Achim, vermisst du ihn schon, den gefällt mir Daumen? Oder hast du die neuen noch gar nicht?
Doch, aber ich habe, glaube ich, sowieso nie auf den Daumen geklickt. Also gefühlt klicke ich immer aufs Wort.
Das Wort gefällt mir.
Ja, oder like. Ich habe ja also.
Oder like Englisch.
Genau, von daher habe ich den Daumen jetzt eh nicht so firm im Gesicht gehabt. Aber ja, es gibt mehr Möglichkeiten jetzt, oder nicht?
Ja, was sind es, Jan? Wie viele Zeichen sind es aktuell da? 2?
Ich glaube 6 sind es. Warte, ich habe vorhin einen Screenshot gemacht. Mit ein bisschen Gefrickel kann man das ja schon verwenden. 6 verschiedene Symbole sind es, genau. Wir reden von den Facebook Reactions.
Ja, ja, aber davon ist ja einer der alte Daumen.
Eines der alte Daumen. Neue.
Also 5 neue.
Genau.
Ein Herz, ein lachendes, ein O und ein tränendes und ein wütendes.
Das O ist aber eher ein Wow.
Falsch übersetzt.
Genau.
Bin da tatsächlich schon gespannt, wie die Leute das interpretieren werden, weil im Endeffekt gerade so Smileys lassen ja wieder Interpretationsspielraum zu. Ich meine, der Daumen nach oben ist relativ easy. Dieses O bin ich gespannt. Das könnte schockiert sein. Das könnte ich als mehrere Sachen interpretieren.
Ja gut, also dadurch, dass es offiziell ja, glaube ich, Wow heißt, ist das ja eher eigentlich ein begeisterndes, überraschendes Wow.
Wenn man drüber fährt, sieht man es ja dann, was drüber steht. Genau, das sieht man sonst ja nicht.
Genau, ich dachte schon gerade halt, in der Schweiz ist halt ein Wow ein bisschen gesetzter, ein O.
Wahrscheinlich, ja. Es gibt noch mehr Neues bei Facebook. Instant Articles.
Genau, das ist dieser Presse, also ja. Das Thema geht ja schon länger um, und in den USA wurde es ja schon länger getestet. Sehr viele Leute hatten Angst davor. Im Endeffekt bietet Instant Articles die Möglichkeit, eure Medieninhalte direkt in Facebook quasi zu kippen und ohne Facebook verlassen zu müssen, dort auch gleich Medienartikel und Artikel lesen zu können. Hat natürlich tatsächlich den praktischen Vorteil, jetzt keine App verlassen zu müssen. Auf der anderen Seite erinnert es so ein bisschen an diese alten Walled Garden, wie das irgendwie AOL früher war. So dieses Internet im Internet, gerade Facebook erweckt ja sehr stark den Eindruck, wesentlich mehr in diese Richtung, immer mehr und mehr gehen zu wollen. Ja, sei es wie sei, das Feature wird jetzt weltweit ausgerollt. Mal schauen, wie die Verlage in Deutschland, Österreich und Schweiz dann darauf aufspringen.
Aber am Ende des Tages ist es ja auch, das ist ja jetzt kein exklusiver Content, der da veröffentlicht wird. Das ist ja auch einfach nur, sag ich mal, wieder aufbereiteter, existierender Content, der auch so da ist. Also gerade vor den großen Verlagshäusern.
Genau.
Und insofern ist das für mich eher so eine, geht das so in die Richtung, das ist halt wie hier der Reader im Mobile Safari. Der bereitet mir einfach so eine Seite, die halt oft immer noch für Desktop ausgerichtet ist, einfach ein bisschen auf, damit ich es unterwegs einfacher lesen kann.
Es geht ja vor allem darum, Facebook wertet ja auch Links, die ihr postet, nach der Geschwindigkeit, wie sie laden, macht ja Google auch in der in den Suchalgorithmen drin. Und wenn eine Seite langsam lädt, dann wird sie schlechter gerankt. Und die Facebook-Instant-Articles, die werden ja irgendwie, glaube ich, innerhalb von 2-3 Sekunden aufbereitet oder noch kürzer irgendwie. Das ist der große Vorteil, dass es auch sehr viel schneller geht.
Genau, die cachen davor und bauen die Seite quasi schon im Vorab auf, damit das halt eben instant der Artikel da ist, um den Namen Folge zu leisten.
Aber eben ansonsten ist wirklich, wie der Achim gesagt hat, eine Reader-Funktion quasi. Eine einfachere, vereinfachte. Bald haben wir im Facebook Messenger Werbung.
Ja, das ist für mich die negative Nachricht des Tages. Wir hatten es ja in der Produktivitätsfolge zum Thema iOS. Ich bin eigentlich ein sehr großer Facebook-Messenger-Fan aus vielen Gründen. Die Woche kam jetzt leider die Meldung, dass der Facebook-Messenger Werbung bekommen soll, also irgendwo zwischen den Konversationen quasi, also nicht in der Konversation direkt, sondern in der Konversationsübersicht dann Werbungen eingeblendet werden sollen oder unten irgendwo in der App oder so. Finde ich sehr schade. Ob Facebook das jetzt unbedingt notwendig hätte bei den Zahlen, die sie schreiben, weiß ich nicht. Ob es ihnen gut tut, weiß ich auch nicht. Kann mir sehr gut vorstellen, dass ich den Facebook Messenger deshalb dann den Rücken zuwenden werde.
Dann gehst du zu WhatsApp.
Dadurch, dass die keinen webfähigen Player haben nach wie vor. Ich meine, es gibt zwar einen, aber da muss ich immer mit dem Handy verbunden sein und diese Web-App von WhatsApp ist ja eher eine Frechheit. Nein, WhatsApp wird sicher auch nicht.
Nutzt der Tobi Pocket noch? Du warst doch mal Pocket-Fan?
Im Moment nutze ich nicht. Nein, du meinst dieses einfach dieses Lesezeichen, um etwas später zu lesen.
Das Read it later, ja.
Ja, ich Asche auf mein Haupt. Das Einzige, was ich im Moment nutze, ist die später Lesefunktion im Safari-Browser, weil es einfach gut synchronisiert über alle Geräte und weil es einfach dafür reicht, was ich halt machen will.
System integriert.
Ja, einfach einen Artikel oder eine Webseite merken und die dann später durchzulesen. Oder vielleicht auch mal irgendeinen Podcast, wo ich nur eine einzelne Episode mir anhören möchte und ich den ganzen Schmarrn abonnieren will, da lege ich mir einfach die Seite mit der Folge in die Späterlesefunktion rein. Und das nutze ich im Moment und das funktioniert ganz einfach, weil Pocket habe ich mir dann irgendwann so zugemüllt, dass ich es dann irgendwann nicht mehr verwendet habe und einfach keinen Bock mehr hatte, das alles auszusortieren.
Hattest du zu viel zum Nachlesen.
Genau, und dann hat man es einfach nicht mehr gemacht und jetzt bin ich halt mit der Safari-Geschichte unterwegs und im Moment sehr zufrieden für das minimalistische Anwendungsszenario, was ich halt habe.
Die kommen ja bald auch mit Werbung. Achim, nutzt du Pocket? Oder wie machst du das mit später lesen?
Nee, also im Prinzip finde ich Pocket ganz gut, habe es aber installiert, benutze es bloß nicht.
Ähnlich wie ich, ja, gut.
Ich bin zurückgegangen zu der Variante, einfach konsequent hier 50 Tabs aufzuhalten und gutes.
Das habe ich auf dem MacBook auch so. Ich habe einfach alles in einen Tab nach hinten und auf allen anderen Rechnern schreibe ich mir eine Mail an eine spezielle E-Mail-Adresse, die ich damit eingerichtet habe. Aber ja.
Ich habe es bis heute ganz stark genutzt. Dann kam die Info, Pocket macht Werbung und bin jetzt auf Instapaper umgestiegen. Gott sei Dank gibt es da eine schöne Export-Import-Funktion für alle, die das vielleicht jetzt auch vorhaben.
Das ist praktisch zu wissen. Apple, Tobi, hat Podcast Connect eingeführt.
Ja, manche lieben es und manche hassen es. Es gibt da einige verschiedene Podcaster, die damit sehr gut klarkommen. Das zentralisierte Verwaltungsutility, sage ich mal, wo man die ganzen Feeds, die man angelegt hat, verwalten kann oder wo man die Feeds auch ändern kann, falls sich dort was ändern sollte, was ja in der Vergangenheit immer mit sich gebracht hat, dass man halt Apple kontaktieren musste und dieser Prozess halt teilweise etwas länger gedauert haben. Ja, länger gedauert hat letztendlich, teilweise bis zu 10, 12 Tage konnte das dauern. Und mit Podcast Connect soll man das Ganze selbst verwalten können. Bei mir hat das ganz gut funktioniert, das, was ich ausprobiert habe, das ging. Von dir habe ich in der Pre-Show gehört, dass es nicht so funktionieren sollte oder nicht so funktioniert hat.
Also nicht so funktioniert ist übertrieben, weil ich hätte mir da viel mehr erhofft. Das geht ja darum, dass man die Podcasts jetzt auch nicht mehr nur über iTunes eben einreichen und fertig kann. Und eben, wie du schon gesagt hast, dass das Nachbearbeiten eine Qual ist. Man kann das Ganze jetzt im Browser bearbeiten. Ich habe mich mal eingeloggt, habe da meine 2, 4, 6, 8 Podcasts drin, die mir gehören. Ich sehe, dass sie aktiv sind, nicht aktiv sind. Ich habe die Möglichkeit, einen Feed zu ändern. Und das ist es dann auch schon. Die letzte Aktualisierung sehe ich und fertig.
Aber das ist ja schon mal 100% mehr, als wir vorher konnten. Also vorher konnten wir ja gar nichts. Jetzt können wir ja schon mal dieses. Also ist ja schon mal ein Fortschritt.
Das ist sicherlich ein Fortschritt. Ich hätte mir rein so vom Namen, habe ich mir im allerersten Blick auch ganz was anderes vorgestellt. So die, es gibt doch dieses Feature in Apple Music. Wie hieß das? Wo die Künstler sich vorstellen können. Ich dachte, das sei sowas in der Richtung.
Ja gut, das hat ja auch nicht so durchgeschlagen, ne? Dieses Feature.
Genau, das hat so ziemlich, wie schon Ping vorab, nicht ganz wirklich Anklang gefunden. Oder wir sind in der falschen Bubble, das kann ja natürlich auch sein.
Also grundsätzlich sind wir ja immer in einer falschen Bubble, wenn es danach geht. Sobald wir was von einer anderen Bubble hören, sind wir ja in einer falschen Bubble.
Ich bin halt in mehreren Bubbles.
Also bist du ein Multibubble.
Ich bin Multibubble, genau. Ja.
Ja. Früher war das Huba-Buba, aber okay.
Ein kleiner Service-Hinweis an alle Podcaster, die hier draußen in der Welt sitzen. Vor circa ein oder zwei Jahren hat Apple eingeführt, dass man 1400 mal 1400 Pixel vom Cover reinnehmen muss, weil man sonst dann irgendwann mal wegfliegt. Jetzt gibt's eine neue Änderung, die unbedingt drin sein muss. Man muss definieren, ob man explicit ist oder nicht. Also clean oder das andere. Wenn das nicht drin ist, dann schaut nämlich auch, wenn ihr da eben bei euch bei iTunes oder nicht iTunes, bei Podcast Connect einwählt, seht ihr, dass der Feed nicht richtig gelesen wird. Und das ist anscheinend ab dem Februar 2016 Pflicht für iTunes. Oder für Podcasts, die in iTunes gelistet werden möchten. So rum.
Okay.
So, kleiner Hinweis an die Podcaster, die mit hören, sind ja der eine oder andere. Wir gehen mal über in die Microsoft-Ecke, haben heute ja noch ein bisschen was vor. Wunderlist, Tobi, da bist du auch weg.
Da bin ich auch weg, ja.
Achim?
Hat mich irgendwie nie gekriegt. Hab's, glaube ich, dreimal versucht, fand's aber immer, weiß ich nicht, also hat nicht mit meinem Workflow zusammengespielt.
Da haben wir es gleich, Achim, das ist mir auch so gegangen, aber der Jan nutzt es, glaube ich, zwischendurch.
Nicht nur zwischendurch, sondern immer. Also ich großer Wunderlist-Fan, weil es die erste App war, die tatsächlich überall auch lief. Eben wie auch schon damals gehabt, ich will Apps, die überall laufen. Das läuft auch im Webbrowser, das ist schon mal sehr schön, ohne Pro, ohne irgendwas. Ich habe gerade Todoist probiert, um vielleicht Wunderlist dadurch zu ersetzen. Das läuft zum Beispiel nicht in vollem Umfang im Webbrowser, das ist schon mal sehr schade. Wunderlist wurde nur leider kürzlich von Microsoft aufgekauft und jetzt die Nachricht, es wird auch in Outlook integriert. Was mit Wunderlist selbst passiert, ist allerdings noch die Frage. Noch gab es nicht die Info, dass es dicht gemacht wird. Ich habe allerdings die Angst davor, dass es so kommt. Bei der Kalender-App Sunrise heißt sie, dürfte sie mich jetzt auch langsam in die Richtung gehen, dass sie das dort leider abdrehen und doch nicht mehr als eigenständige App laufen lassen. Ich hoffe, es geht Wunderlist nicht auch so.
Drücken wir mal die Daumen. Wahrscheinlich wird es ja eh so sein, wenn Microsoft ankündigt, dass alle aufbuchen und dann werden sie wieder zurückrudern. Von dem her nicht ganz so. Es gibt einen weiteren Surface-Klon. Wer hat das reingeschrieben, dass es ein Surface-Klon ist? Ist doch einfach ein schönes Tablet, oder?
Also, da möchte ich gleich mal einhaken, was mich auch so sehr aufgeregt hat von unseren lieben Kollegen, in Anführungsstrichen den sogenannten Journalisten, die auf dem Mobile World Congress waren. Alle haben die gleichen Schlagzeilen verwendet und alle haben sich darüber nicht aufgeregt, sondern sie haben das als Claim genommen oder als Überschrift. Das ist der Surface Killer, das ist der Surface Clone. Wahrscheinlich, weil es so schön griffig ist und weil es sich so schön mit Surface als etabliertes Produkt verwenden lässt in diesem Zusammenhang. Das sehe ich absolut nicht so. Es ist ein Produkt, was dem ganz ähnlich ist. Es ist ein Tablet mit einer Tastatur, mit einer Folio Case dabei. Aber das jetzt als Klon zu bezeichnen, das sehe ich nicht so und auch nicht als Killer. Das Produkt ist erstens mal in Teilen von den Leistungsdaten etwas schlechter als das Surface und auch von dem Preis nicht in diesem Bereich angesiedelt. Und ob es jetzt wirklich ein Surface-Killer sein kann, das stellt sich erst dann heraus, wenn man es jetzt mal wirklich intensiv getestet hat. Und ein Produkt zu vergleichen, was gerade auf dem Mobile World Congress released worden ist, was noch keiner wirklich lang genug testen konnte, mit einem bestehenden, etablierten Produkt zu vergleichen, ist nach meiner Meinung ein absolut unseriöses Verhalten von den sogenannten Journalisten. Da habe ich mich tierisch drüber aufgeregt. Jeder hat diese Überschrift verwendet. Das ist der Surface-Killer.
Aber das klickt sich doch so gut.
Ja, das klickt sich ja. Das sind alles Klickschlampen. Es ist nicht seriös, das gleich so aufzuhängen. Das riecht mich total auf, weißt du? Man kann doch nicht ein Produkt vergleichen, was da released worden ist, mit einem etablierten Produkt und das gleich so bewerten. Das ist eine Bewertung. Und das kann man noch nicht tun. Das ist nicht seriös. Das ist meine Meinung dazu. Obwohl ich das Produkt an sich gut finde, es hat Potenzial. Es hat einige Features, die interessant sind, sprich diesen, zum Beispiel an der Seite gibt es einen Fingertouch-Sensor, dass man das Gerät dann hochfahren kann. Der Stylus, der Pencil, wie man das auch nennen mag, hat einen eingebauten Laserpointer, ist auch in der Kategorie dieser Stylus-Geschichten im Moment einzigartig. Das sind so zwei kleine Features, die nett sind, aber ja, die Tastatur soll angeblich sehr gut sein, was berichtet worden ist, aber naja.
Diese Workstation finde ich auch sehr spannend.
Die kleine Dockingstation, die dabei geliefert wird, ist interessant, ja. die Darreichungsform dieses kleinen Produktes ist jetzt auch fraglich, ob das wirklich so praktisch ist, wie es dort angeboten wird, muss man halt auch sehen, wenn man es mal in der Hand gehabt hat. Das Gerät ist spannend, aber ob das jetzt ein Surface Killer ist, da mache ich ein ganz großes Fragezeichen hinter.
Es läuft zumindest auf dem gleichen System. Also haben Sie mal nicht Äpfel mit Birnen verglichen.
Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, was für ein Gerät es ist, um das Rätsel ist aufzulösen, falls es die Hörer noch nicht mitbekommen haben. Es ist das Huawei MateBook Elite, also ein Ding, das so ähnlich ist wie das Surface, nicht klon zu sagen, von der Firma Huawei, also einem chinesischen Hersteller, der jetzt auch ein Skylake M Tablet Board mit Windows drauf und ansteckbarer Tastatur und Stift und allem, was halt das Surface auch zu bieten hätte oder auch ein iPad Pro zu bieten hätte oder was auch immer.
Der erste Eindruck war wow bei mir. Der zweite war cool, sie machen doch wieder was mit Windows. Mal schauen, vielleicht kommt bald auch ein Windows Phone von denen wieder. Das haben sie mal abgesagt. Es bleibt die Hoffnung.
Ja, wenn die günstig produzieren, können sie die bei Obst abliefern.
Genau, dann hätten wir da wieder. Perfekt, bringen wir doch zwei große Firmen zusammen.
Ich mache eine Online-Petition, Windows Phones für Obst.
Setzt du was auf, Achim? Ich vertwitter's dann. Wir haben im Vorfeld der MWC über das HP Elite gesprochen. Da haben wir auch einen Link dazu. Schaut sehr spannend aus. Ähnlich wie Acer, die haben da ein richtig schönes Paket dazu rumgeschnürt. Weil da kriegst du nicht nur das Smartphone, sondern auch noch die Continuum-Docking-Station. Du bekommst eine Maus, eine Tastatur und einen Monitor. Das ist doch mal ein Smartphone.
Das ist doch mal ein Smartphone. Wenn es Maus, Tastatur und Monitor dazu gibt, finde ich auch eine steile Ansage.
Ich wollte jetzt auch Klicks generieren, also Interaktion von euch.
Hat ja wunderbar geklappt.
Total. Ich glaube, wir gehen in die andere Kategorie, wo es auch total gut klappt, dabei Android. Da gab es zwei neue Smartphones, die vorgestellt wurden. Tobi, du hast sicherlich das Samsung auch ein bisschen beobachtet.
Da gebe ich natürlich gleich auch mein Statement so ab.
Ohne es getestet zu haben.
Nee, zu einer technischen Gegebenheit möchte ich da was zu sagen. Gut, dann gebe ich mal kurz mein Statement zum Galaxy S7 ab, bevor ich dann an den Jan übergebe, bevor ich jetzt den Themenübergang wieder nicht mitbekomme. Das Galaxy S7, hochgehypt auf dem Mobile World Congress, und gefühlt sind das so die Geräte, das Galaxy S7, das G5 und noch so ein paar andere Geräte, wo sich alle Journalisten drauf stürzen und es scheinbar nur diese drei Geräte oder diese Geräte auf diesem Mobile World Congress gibt, was mich immer so ein bisschen ärgerlich stimmt, sage ich mal. Okay, aber muss man durch, und wir geben jetzt auch unseren Senf dazu ab, zum Galaxy S7 zumindest. Konsequente Weiterentwicklung des S6. Sie haben viel an der Kamera getan. Da haben sie ja groß drauf rumgetrommelt, dass sie jetzt auch mit diesen neuen Pixeln arbeiten. Und sie haben es reduziert, sind auf 12 Megapixel zurückgegangen, von 16 auf 12. Und sollen durch neue Pixel-Technologien eine sagenhafte Bildqualität damit erreichen. Möchte ich jetzt keine Statements abgeben. Ich habe selbst kein Bild damit geschossen, selbst noch kein Bild erzeugt. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist.
Sie nutzen keine alten Pixel mehr?
Bitte?
Sie nutzen keine alten Pixel mehr?
Genau. Der Micro-SD-Karten-Slot ist zurück, oh Wunder. Ich glaube, der Druck war auch sehr groß aus der Fanbase. Der
Community hat es gefordert, ja.
Genau. Und sie haben jetzt auch wieder eine Staubdichtigkeit und eine Wasserdichtigkeit, was ja bei dem S6, glaube ich, auch nicht der Fall war.
Beim 5er war es noch drin, beim S6 war es nicht mehr mit drin.
Ja. Genau. Und sie haben auch die Rückseite jetzt mit Gorilla Glass versehen, was, glaube ich, bei dem S6 auch nicht der Fall war. Sie haben da, glaube ich, auch was...
Ich glaube, das war, oder?
Ja, aber okay, das war Halbwissen. Wie gesagt, das ganz große Halbwissen und stellen das Ganze. Ja, das sind so die Features, die mir aufgefallen sind. Ein großen Negativpunkt, den ich finde...
Das Ding hat kein S6 erblickt und ein Messer.
Okay, nee. Das Ding hat kein USB-C-Konnektor.
Es war ja die große Hoffnung von unserer Seite, dass an der MWC Geräte mit USB-C vorgestellt werden.
Ja, und mittlerweile bin ich ja ganz großer USB-C-Fan geworden.
Und ich verweise auf die Folge.
Ja, jedenfalls USB-C im Smartphone-Bereich. Und ich habe ein lustiges, putziges Video entdeckt, wo sich der gute Presse oder ein Teil der Pressemannschaft, also sie haben ja mehrere Pressesprecher, auch sehr kurios bei Samsung, der Herr Lachmann, da ist mir aber das Lachen dann vergangen. Warum? Die Aussage war, da war ein lustiger YouTuber, der hat ihn dann interviewt und hat gefragt, warum das Gerät dann kein USB-C hätte. Und da hat er doch glatt gesagt, das braucht der Markt nicht. USB 2.0 ist ein Schnittstellenstandard, der im Moment am weitesten verbreitet ist. Das mag auch sein. Das möchte ich auch nicht in Abfrage stellen. Aber warum brauchen Sie ein Produkt mit den Top-Features, mit Top-of-the-Line-Inkredenzien vom Arbeitsspeicher bis zur CPU etc., vom Display bis zur Kamera und bauen dann eine veraltete Schnittstelle ein? Passt ja nicht zum Gesamtkonzept des Gerätes.
Auch das regt mich, sorry, ganz kurz unter Zwischengrätzen, auch das regt mich so stark auf, weil dieses Argument mit weit verbreitet, USB normal sei so weit verbreitet, habe ich so oft jetzt im Zuge dieser MWC gehört, als Ausrede, warum jemand kein USB-C einbaut. Bevor elektrisches Licht kam, war auch die Kerze am weitesten verbreitet. Hätte ich damals so argumentiert, hätten wir heute noch mit Kerze da sitzen und hätten keine Lampen in der Decke. Diese Argumentation finde ich so fadenscheinig und so ärgert mich maßlos.
Und wenn keiner mit anfängt oder wenn keiner dieses Produkt oder diese Schnittstellentechnologie einsetzt, dann wird es sich auch nicht verbreiten.
Das ist Thunderbolt.
Ja, gut, Thunderbolt ist jetzt, na gut, die Diskussion mache ich jetzt nicht wieder auf. Aber wenn keiner anfängt, dieses Produkt einzusetzen oder diese Schnittstelle einzusetzen, wird es sich auch nicht verbreiten. Und Samsung trägt natürlich dazu bei, dass diese Verbreitung schleppender stattfinden wird. Dass USB-C der Schnittstellenstandard werden wird in diesem Bereich, denke ich, ist klar. Aber diese Aussage war unprofessionell und nicht reflektiert von dem Kollegen. Und ich meine, dieser Mensch ist Pressesprecher und gibt Aussagen ab und ist darauf konditioniert und geschult, professionelle Aussagen abzugeben und dann so einen Scheiß von sich zu geben. Und dann gab es in diesem Interview auch noch eine Frage, was sind die schwächsten Features von dem S7? Und dann fing er auf einmal die Frage an, wie ein Politiker zu beantworten. Ja, lass uns doch erstmal darauf zurückzukommen, was wir besser gemacht haben als beim S6, was schlechtere Features beim S6 waren. Er hatte die Frage also nicht konkret beantwortet. Also so ein unprofessionelles Interview habe ich lange nicht gesehen. Und das von einem Unternehmen wie Samsung, so einen Kollegen in die erste Reihe zu stellen, das hätten die sich etwas besser überlegen sollen. Den als repräsentativen Informator quasi dort ans Mikrofon zu stellen.
Ist ja nur YouTube haben die sich.
Wer heißt nur YouTube? Der hat 500.000 Abonnenten, also ist schon eine Reichweite. Mehr als mancher Randgruppen-Fernsehsender Einschaltquoten hat.
Genau, zum S7, ich glaube, da hat sich Samsung den Schuh nicht angezogen. Mögt ihr euch erinnern, der Aufschrei von 30 Pin auf Lightning Connector? Und sowas kann natürlich ein aktuelles Smartphone, das S7 soll ja richten, was das S6 nicht geschafft hat. Da wäre natürlich die größere Hürde gewesen. Da musst du alles noch neue Stecker
Fortschritt, und Kabel kaufen. Rückschritt, ja.
Genau, so in dem Stil.
Aber Apple hat doch gezeigt, dass es geht. Da war ein Monat lang großes Geschrei und heute sind alle dankbar.
Ich glaube aber, die Leidensfähigkeit ist bei Apple-Fans höher als bei Samsung, unter Anführungsstrichen, Fans.
Das würde ich auch ein bisschen unterschreiben, glaube ich, oder?
Ja, aber grundsätzlich leiden sie doch schon, dass sie mit einem Samsung-Produkt arbeiten müssen. Da fängt es doch schon an mit dem Leiden.
Da ist das Leiden schon ausgelastet.
Ja.
Der Herr Zuckerberg war da auch zu Gast. Hat der Rachim das mitbekommen?
Ich habe nur das mitbekommen, was einem ja dann irgendwie alle 5 Minuten bei jedem Kanal als Bild unter die Nase, wollte ich sagen eigentlich, unter die Augen gehalten worden ist, dass der Zuckerberg da war und anscheinend 1000 Lemminge mit virtuellen Reality-Brillen.
Muss man erklären, an der Keynote hatte jeder auf seinem Platz so eine virtuelle VR-Brille, genau, und hat somit gar nicht mitbekommen, dass der Herr Zuckerberg auf die Bühne gestiegen ist.
Was daran liegt, dass Samsung die dir jetzt ja hinterher schmeißt zu dem S7 dazu, damit es überhaupt verkauft wird, sage ich jetzt mal bösartig.
Für die Vorbesteller gibt's die Brille dazu.
Ja, da hätte man doch auch gleich die Brille mit USB-C laden können.
Zum Beispiel.
Und zwei Kabel dabei legen für lau.
Hätte man auch gekonnt. Aber eben, Marketing. Hat das LG G5 zumindest ein USB-C bekommen? Oder Tobi?
Ich fange jetzt nicht wieder an. Zu dem Gerät habe ich auch noch was zu sagen, aber ich lasse jetzt mal den Jan.
USB-C ist eine gute Frage. Ich schaue.
Beginn mal. Ich
schaue. Nein, ich glaube, es hat auch kein USB-C. Da schon fortgeschrittene Zeit ist und wir jetzt irgendwie klar zum Mobile World Congress 3000 verschiedene Handys haben, ich mache meinen Abriss mal kurz, kann ja dann jeder noch zu den Geräten für sich, wenn du
das
sagen
willst. Das ist eigentlich die schöne Aussage. Du weißt, was ich ja immer sage. Jedes Jahr der gleiche Mist in neuen Tüten.
Ganz genau also, das.
Jeder stellt ein neues Gerät vor und am Ende des Tages interessieren einen eh nur irgendwie die 3, 4 Flagship-Geräte und fertig aus.
Es hat jedes ein neues Flagship-Gerät vorgestellt. In all diesen Flagship-Geräten ist der Snapdragon 820 drin und das wird sicher ein spannender Prozessor, der viel Leistung hat. Danke, fertig aus aus meiner Sicht, was das betrifft. Das Einzige, was ich ein bisschen spannender finde, ist vom LG G5 diese Friends-Geschichte. Das bedeutet, es gibt jetzt speziell abgestimmtes Zubehör, was vor allem auch bedeutet, ich kann quasi unten den unteren Teil meines Handys inklusive Akku entfernen und irgendetwas anderes Neues hineinstecken. Einerseits mal einen Akku, das heißt, ich kann den Akku eben tauschen, das ist schon heutzutage wieder was Besonderes, das finde ich sehr angenehm. Ich kann aber zum Beispiel da jetzt auch eine, weiß ich was, bessere Kamera mit Zusatzakku reinstecken und da wird es sicher noch ganz viele verschiedene Dinge geben. Einfach das Konzept ist mal neu und das finde ich sehr angenehm und sehr, sehr gut. Alle anderen im Endeffekt, ja, neuer Wein in den immer ewig gleichen Schläuchen meiner Meinung nach. Also Sony mit dem Xperia X, schönes Gerät. Xiaomi hat heute das Mi 5 vorgestellt, wie immer ein tolles Xiaomi-Gerät zum guten Preis. Das S7 ist einfach nur der Rückschritt auf S5 meiner persönlichen Meinung nach. Da haben wir das S6 einfach ausgelassen, die Fehler ausgebügelt und ist wieder auf die Features des S5s mehr oder minder zurückgefallen. Also eben was die Speicherkarte betrifft und wasserdicht, staubdicht, solche Geschichten. Wirklich große Innovationen, muss ich gestehen, habe ich aber leider keine gesehen. Meine persönliche Meinung.
Das LG ist ja aus noch jüngeren Schläuchen, weil das ist ja quasi, wenn man es ein bisschen vergleicht mit dem Nexus, was sie auch gebaut haben, der letzten Generation, das gleiche fast. So ziemlich, nicht ganz, aber irgendwie. Aber bei LG war spannender, sie haben noch Zubehör vorgestellt, auch so eine lustige Brille und dann eine 360-Grad-Kamera und so ein rundes Gefährt, was durch die Wohnung fährt und euch kamerasiert, filmt, aufnimmt.
Naja, eine 360-Grad-Kamera hat ja Samsung auch vorgestellt, die Samsung VR 360. Das muss man fairerweise dazu sagen. Die haben quasi ähnliches Produkt vorgestellt wie LG. Oder LG ein ähnliches wie Samsung, wie man es auch mal sagen mag.
Also beide haben Zubehör, um Bilder zu machen oder Videos zu machen, die man nachher mit der Brille konsumieren kann, die man nicht mit USB-C laden kann.
Genau. Aber nochmal ganz kurz zu dem G5. Ich finde das Konzept sehr interessant, weil sie wirklich mal versucht haben, im Gegensatz zu den Marktbegleitern, ihr Produkt etwas radikaler zu verändern. Also es lehnt sich ja schon stark an das Project Ara an, was mal von Google angedacht worden ist, was ja noch nicht in die Realität umgesetzt worden ist. Und das hat jetzt ja nun LG ansatzweise umgesetzt und realitätsnah gebracht. Man kann es erwerben. Ob sich dieses Konzept der Module letztendlich durchsetzen wird, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber ich ziehe den Hut davor, dass sie es so mutig umgesetzt haben. Und das sollte man schon mal vorab mit Vorschusslorbeeren huldigen, um es mal ein bisschen positiv zu bewerten, das Ganze. Also ich finde durchaus unter den Flagships das spannendere Produkt im Gegensatz zu Samsung, weil Samsung hat sich einfach nur nicht ausgeruht, sondern sie haben die sichere Bank gewählt und haben sich auf das ausgeruht, was sie können. Und LG ist das ein bisschen in den radikaleren Weg gegangen. Und das sollte man schon mal ein bisschen loben, das Ganze. Es ist meine Meinung.
Da finde ich auch das Line-Up sehr spannend. Die bieten ja gleich von Start weg wirklich 9 solche Friends-Module quasi an. Ne? Also die warten jetzt nicht,
dass irgendwie verfügbar sind?
Angeblich ja. Also sie warten nicht darauf, dass Third Parties da jetzt irgendwas dazu entwickeln, sondern haben 9 verschiedene Module in ganz verschiedene Richtungen. Von irgendeiner Premium-Soundkarte bis hin zu eben diesem Rolling-Bot, der Spielzeug für deine Haustiere dienen soll und du das noch ansehen kannst. Ich meine, die haben Ideen und bringen auch gleich was, um ihr eigenes Produkt ins Rollen zu bringen und nicht einfach zu warten. Ja. Das finde ich schon ganz positiv.
Meiner Meinung nach ist das alles einfach nur ein Gimmick. Also ich meine, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass halt Modulares angeboten wird. Und meiner Meinung nach will der normale Markt sowas eigentlich auch gar nicht haben. Das ist natürlich immer schön, um sich halt zu differenzieren. Zu einem eben jetzt, wenn jedes Smartphone letztendlich immer gleich aussieht, den gleichen Prozessor und tralala, haben sie zumindest was, um was zu zeigen und zu erzählen. Ich glaube, aber am Ende des Tages werden 98% aller Nutzer sich das vielleicht mal angucken und dann da kein großes Modul auswechseln.
Es wäre einfacher gewesen, hätten sie einfach ein Rose-Gold mit dazu geliefert. Das hätte genügt.
Als Alleinstellungsmerkmal meinst du?
Nee, um sich zu diversifizieren.
Ja, meine ich ja, als Alleinstellungsmerkmal, ja, genau. Nur den anderen.
Ja, genau.
Es gibt ein Rose-Gold. Also so ein Pink.
Ich habe es gerade auch gesehen. Ja. Eben, das hätte genügt.
Sie hätten gar nicht. Ich glaube schon, dass das mit den Modulen für die Kunden interessant werden könnte. Vielleicht, ich sehe es so wie Achim, ich glaube nicht, dass sich irgendjemand irgendein Modul kaufen wird, weil die sind auch relativ happig anscheinend. Ich glaube aber, dass der austauschbare Akku für viele ein Grund sein könnte. Viele wollen das, glaube ich, nach wie vor noch.
Ich glaube, viele sagen, dass sie es wollen, ja. Und am Ende des Tages wird es kaum einer benutzen.
Sie sagen zwar, ich habe das gewählt wegen dem, aber tun es dann dennoch nicht, weil der Akku dann doch irgendwo zu Hause liegen geblieben ist.
Oder ja, die Frage ist auch, wie teuer ist halt der Akku, dieses Zusatzpack? Lohnt es sich wirklich, dieses Zusatzpack zu kaufen oder nehme ich dann halt eine Powerbank von irgendeinem Hersteller und knall die mir da dran und lade dann das Gerät direkt auf? Das ist halt die Frage, die sich aufdrängt. Bei Samsung war es ja immer so, wo man die Akkus austauschen konnte, bei den Geräten, da war dieser Akku relativ günstig und da war es eigentlich bei vielen Anwendern der Fall, dass sie sich eventuell mal einen zweiten Akku gekauft haben und in der Tasche hatten. Im meisten Fall war der dann nicht mehr geladen, weil sie ihn vergessen haben aufzuladen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Da war das Gerät günstig, aber wenn so ein Slot halt so teuer ist, ist die Frage, ob sich das denn für den Kunden überhaupt rechnet.
Gerade da du ja den Unterteil mit dem Gehäuse quasi auch immer tauschen musst. Ne? Du kriegst ja auch quasi dann den Unterteil deines Geräts immer doppelt, den wirst du auch doppelt bezahlen müssen. Ne?
Eben, ja. Und ich glaube, wenn man es gegenüber einer Powerbank stellt, dann sagt man, okay, dann nehme ich eine Powerbank, obwohl das natürlich dann nicht so eine elegante Lösung ist, wie einfach den Akku zu tauschen.
Aber die kannst du immerhin auch sonst noch benutzen, nicht nur explizit für das Telefon.
Das stimmt, bloß wenn du musst das Ding halt anschließen und immer mit verbunden haben in dem Moment, wo du es auflädst und den Akku schiebst einfach rein und bist dann wieder komplett einsatzfähig. Also da musst du es halt für sich abwägen, welches Szenario für den Nutzer in Frage kommt letztendlich und was für einen persönlich die beste Lösung ist.
Liefern die auch eine Transportbox mit, weil sonst sehe ich da auch nicht so viel Freude. Aber ja, gibt's noch was zu der Android-Ecke? Sonst möchte ich mein Aber noch anbringen.
Bring mal an, vielleicht haben wir das Gleiche. Ich habe vielleicht, glaube ich, auch noch ein Aber. Aber bring mal deines.
Das Galaxy S7 hat ja wieder einen Slot. Das LG hat einen MicroSD-Slot. Marshmallow, Android 6.0, hat ja das Schöne eingeführt, dass man als Nutzer endlich kann die MicroSD-Karte zum normalen, wie sagt man dem, zum Hauptspeicher dazu rechnen, dass quasi ein Volumen ist und du das gar nicht anders nutzen kannst. Das Interessante daran ist ja, dass sowohl Samsung wie auch LG den Kunden bevormunden. Du kannst nicht wählen, ob du das als zusätzlichen Speicher haben willst, weil du eben mit Kollegen Daten tauschen möchtest, oder ob du das Ganze als Speichererweiterung nutzen möchtest, weil du kannst es nur als zusätzliche Karte nutzen. Du kannst es nicht hinzufügen und dann hast du wieder das genau gleiche Problem wie schon immer. Viele Apps, die gar nicht auf externe Speicherdaten schreiben können. Oder einige oder etliche Apps, sagen wir es mal so.
Das ist ein großer Nachteil, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber, jetzt kommt mein Aber, wenn du zum Beispiel ambitioniert Videos aufnimmst, musstest du die ja vorher beim S6 mit in den Hauptspeicher reinmachen. Ging ja nicht anders.
Genau.
Jetzt kannst du ja wenigstens beim S7 den Content, also die Bilder und die Videos, das kannst du ja zumindest trennen und hast dann schon zumindest mal eine Speichererweiterung. Also es ist zwar ein halbherziger Schritt, den Samsung da gegangen ist, aber du kannst es ja zumindest für den eigenen Content, den du erstellt hast, benutzen. Also du hast ja schon einen Mehrwert des Speicherkartenslots letztendlich.
Aber da sind wir wieder beim Achim vor. Der durchschnittliche Kunde, der will ja gar nicht mehrere Speichermöglichkeiten haben, der will einfach einen großen haben. Vor allem, wenn es so kommt, wie angekündigt, gibt es ja in der Schweiz oder Deutschland, Österreich auch, glaube ich, nur das 32-Gigabyte-Modell.
Okay, da bin ich nicht der durchschnittliche Kunde. Wenn ich ein S7 hätte, würde ich mir da eine Speicherkarte rein...
Nein, du bist nicht der
durchschnittliche Kunde. Okay, das meine ich ja. Aber wenn ich so ein Modul, so ein Gerät hätte und es benutzen würde, dann würde ich mir eine Speicherkarte reinmachen und würde da meine Bilder, also den Ort als Bildspeicher definieren. Das kann man ja einstellen, und dass ich dann halt die Bilder von dem Hauptspeicher trenne. Das würde ich schon ausnutzen als Feature.
Achim, hast du auch ein Aber, bevor der Jan seins bringt?
Nee. Wir hatten das Gleiche, aber ich finde es einfach unheimlich spannend, oder ich verstehe dieses Lager da drüben, also jetzt als Apple-Nutzer, was Smartphones betrifft, irgendwie nicht. Google treibt die Software voran, schafft es, dieses Ding so zu konzipieren, dass sie diesen SD-Slot einbinden und quasi als internen Speicher verwenden können. Eigentlich ein großer Fortschritt, und dann gibt es echt Hersteller, die Flagship-Phones herstellen und das nicht verwenden. Ich kapiere die Politik hinter diesen Dingen nicht. Vor allem, wenn ich das Gerät nicht mit unterschiedlichen Speichergrößen anbiete, könnte es mir doch als Hersteller völlig egal sein. Ne? Dementsprechend, ich finde das
vielleicht
irgendwie
so. Das ist ja noch angepasst. Das waren aktuelle Infos von gestern Dienstag. Vielleicht kommt ja doch dann.
Ja, das ist das nächste Aber, das ich habe. Ich hoffe, dass sich das ändert, weil auf Twitter gab es heute einen Riesensturm in diese Richtung von den Kunden, auch von Leuten, die schon irgendwie S7 vorbestellt haben und sagten, Moment, bei Android 6 hieß es, das Ding kann das. Ich habe wegen Android 6 und ihr habt es wieder in den Speicherkarten-Slot jetzt geupgradet, weil endlich geht's. Dann bietet ihr mir das Feature aber nicht an. Schwierig. Ich meine, ich kenne mich jetzt in der Rechtslage in den USA nicht aus und vielleicht gehen die sogar so weit, dass die dann erklagen. Ja?
Ach gut, eine Klage gibt es immer.
Eben. Naja, vielleicht hat die sogar Erfolg. Ja? Also, who knows, vielleicht drehen sie es dann doch auf. Ja?
Wer weiß. Das kann man ja zum Glück alles mit einem Firmware-Upgrade hinten nachjagen. Gehen wir rüber in die Apple-Ecke. Ich glaube, aufgrund der Zeit machen wir die Dose mit Apple versus FBI nicht mehr auf, oder?
Ich glaube, da reden wir lieber nicht drüber, weil wenn wir jetzt da anfangen, drüber zu reden, entweder brechen wir in der Mitte ab, weil es zu lang wird, dann werden wir den geneigten Hörer, den das Thema interessiert, wohl nicht gerecht. Also lassen wir dieses Thema heute mal lieber außen vor.
Genau, vielleicht haben wir den einen oder anderen Beitrag, den wir da verlinken könnten. Dann der kann sich der geneigte Hörer mal einlesen. Oder uns vielleicht auch ein Feedback dazu geben. Dürft ihr natürlich sehr gerne www.geektalk.ch. Die Chinesen können es jetzt dann. Wir immer noch nicht. Apple Pay. Traurig.
Ja, das war es leider auch schon eigentlich zu der Meldung.
Wollte ich auch gerade sagen.
Das war jetzt die Schweigeminute für Apple Pay in Europa, abgesehen, also im Europa-Festland, abgesehen von London. Wobei Spanien kann jetzt, glaube ich, auch mittlerweile, ne?
Ich weiß nicht, ich war nicht in Spanien in letzter Zeit.
In China gibt es mittlerweile Apple Pay, ist die Woche eigentlich relativ überraschend schnell und teilweise sehr leise rausgefallen. Für andere europäische Länder, also für europäische Länder gibt es nach wie vor keine neuen Daten. Das ist jetzt weiterhin warten im deutschsprachigen Raum jetzt für unsere Zuhörer, ob wir vielleicht auch irgendwann vor 2073 mal mit Apple Pay mehr als einen Cent an der Kasse bezahlen dürfen. Ich bin schon sehr genervt, ich will endlich Apple Pay.
Ich glaube, der Achim würde sich ja auch freuen, oder?
Du weißt ja was, wenn ich Apple Pay habe, dann funktionieren die Geräte wieder nicht in den Läden. Da könnte ich ja die nächste Geschichte erzählen. Oder dann wird wieder irgendeine andere Hürde erstellt. Einfach nur, weil der Deutsche nicht will.
Ja, spannend. Ich habe ja meiner Frau das bei uns in der Schweiz UBS Payment und Twint näher gebracht. Die kauft ja, habe ich schon mehrfach gesagt, nur noch so ein, wenn es möglich ist. Ich die letzte Zeit auch immer, wenn ich irgendwo Migros, Coop gehe, also Migros noch nicht, aber im Coop zumindest, da zücke ich auch immer kurz das iPhone, dranhalten, Knopf drücken und schon ist das Geld drüben. Das ist sehr, sehr praktisch und einfach. Wenn es dann eben noch mit der Apple Watch gehen würde, dann wäre es ganz perfekt. Haben wir noch irgendein Thema, was wir reinnehmen möchten, oder lassen wir die Themen? Ist da noch was Spannendes?
Also von meiner Seite nicht, wir können das gerne weglassen.
Dito,
ja.
Dann würde ich doch sagen, bedanke ich mich vielmals beim Achim.
Ja, und ich bedanke mich beim Jan.
Und ich bedanke mich beim Tobi.
Ja, ich bedanke mich bei euch beiden auch und ich möchte mich heute, oder ich möchte die letzten Worte heute einen Held meiner Jugend widmen und ich möchte mich, oder ich möchte Peter Lustig Danke sagen und leider ist er heute von uns gegangen.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige, den den Herr durch die Jugend begleitet hat. Achim sicherlich auch.
Ja, im Prinzip schon, aber ich hatte jetzt keine große Beziehung zu ihm.
Jetzt gerade während der Sendung die traurige Nachricht aufs Handy bekommen, also auf die Watch bekommen mit einer Latzhose, das ist was fürs Leben. Danke an Peter Lustig.
Bei uns war das so das Einzige, was wir gesehen haben. Wir hatten ja nicht viel. Genau, Tobi, besten Dank. Wir freuen uns und bedanken uns auch bei unseren Hörern, die uns immer wieder fleißig runterladen, bei den Kommentatoren, bei den Tweetschreibern. In diesem Sinne, wann immer ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, wir wünschen euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Ciao.
Aber da steht ja was oben drüber. Wollen wir das nicht ansprechen, das LG oder?
Das steht unten drunter. Oder sehe ich denn, falsch?
Denn habe ich vielleicht das Dokument nicht aktualisiert.
Ah, du bist ja ein Browser, ja.
Da ist alles anders.
Da wirklich okay. Auto. Da hast du all das rumgejongliere mit den Themen gar nicht mitbekommen von mir.
Ich wundere mich schon, warum die Moderationsübergabe manchmal nicht klappt, aber ich bin auf einem völlig anderen Dampfer hier unterwegs.
Alle 5 Sekunden. Command R, bitteschön.
Hört mehr Geek Talk.